Vor 50 Jahren, am 8. Dezember 1965, ging das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende. 3 Jahre lang hatten 2850 Bischöfe aus aller Welt um eine Reform der Kirche gerungen, wie sie dem Konzilspapst Johannes dem 23. vorschwebte. Es sollte ein Aggiornamento geben, eine Öffnung der Kirche hin zur Welt. Und tatsächlich sind die 16 Dokumente, die das Konzil verabschiedet hat, bis heute so etwas wie eine Magna Carta, ein Leitfaden für die katholische Kirche im 21. Jahrhundert. Ob Ökumene, Laien in der Kirche, Dialog mit anderen Religionen oder Fragen des Glaubenslebens. Kein Bereich, der nicht durch die Beschlüsse des Konzils berührt wurde. Doch das Konzil ist kein Zeitgenosse mehr. Es liegt nicht nur 50 Jahre zurück. Seine Texte sind, liest man sie heute aus Anlass des Jubiläums neu, oft sperrig und erschließen sich nur schwer. Der Dogmatiker Jan-Heiner Tück, Professor für Theologie an der Universität Wien, befasst sich seit langem intensiv mit dem Konzil. Sein Fazit: Wer heute Kirche verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit dem Konzil und seiner Rezeption zu befassen.
Also wenn man die Rezeption des Konzils in groben Blöcken mal nachzeichnen will, kann man sagen, dass nach 65 zunächst eine Phase der Euphorie dominierte, die dann einer umso größeren Ernüchterung gewichen ist. Und seit den 90er-Nullerjahren sind wir eigentlich in einer Phase der genaueren historischen Rekonstruktion, die eben auch die Textgenese mit beachtet, und der theologischen Kommentierung. Und unter Papst Franziskus gibt es nochmal neue Akzentuierungen, die bislang brachliegende Potenziale stark machen.
Diese Potenziale sieht Tück etwa darin, dass Franziskus durch seinen Fokus auf eine arme Kirche der Armen bewusst einen Aspekt des Konzils aufgenommen hat, der bislang eher zweitrangig war, beziehungsweise bei den zahlreichen Kommentaren zu den Konzilstexten nie im Vordergrund stand.
Auf dem Konzil selbst ist eigentlich der Versuch, die arme Kirche der Armen zum Leitbegriff zu machen, gescheitert, obwohl es über die Bischöfe, die auch den Katakombenpakt vereinbart haben, durchaus den Vorstoß gab. Das hat immerhin Eingang gefunden in die Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Allerdings ist dieser Passus lange verdeckt geblieben, weil in derselben Passage die ökumenische Öffnungsklausel zu finden ist.
Diese Öffnungsklausel bedeutet, dass das Konzil die reale katholische Kirche nicht mehr automatisch gleichsetzt mit der im Glaubensbekenntnis angesprochenen einen heiligen katholischen Kirche, sondern dass die Konzilsväter davon sprechen, dass auch in anderen Kirchen Gutes, ja sogar Heiliges vorhanden ist, das es anzuerkennen gilt.
Insofern hat diese Debatte eigentlich den Passus verdeckt, der geradezu prophetisch davon spricht, dass die Sendung der Kirche darin besteht, den Armen und auch Verfolgten beizustehen und hier in diesem Sinne eine kenotische, die Grenzen aufsuchende Dynamik vollziehen solle.
Aber auch zeigt sich in der Art und Weise, wie Papst Franziskus die Kirche derzeit nicht nur leitet, sondern umbaut, dass er im wahrsten Sinne des Wortes ein Konzilspapst ist.
Franziskus zeigt eigentlich, dass es Potenziale im weiten Textkorpus des Zweiten Vatikanischen Konzils gibt, die nach wie vor nicht umgesetzt sind. Ich nenne nur ein paar Stichpunkte: das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen. Oder nehmen Sie das Stichwort Synodalität, dass die Kirche als Kommunikationsgefüge ganz anders funktioniert, wenn aus den unterschiedlichen kulturellen Großräumen Anregungen in die Leitung der Gesamtkirche mit einfließen, wie Franziskus das jetzt eingeführt hat. Oder die Neubestimmung des Bischofsamtes. Jeder Bischof soll den Spürsinn der Gläubigen in seiner Diözese mitvollziehen. Also damit ist natürlich eine Schule des demütigen Hörens, wie Franziskus das nennt, verbunden. Also eine Schule der Lernbereitschaft.
Diese Anstöße sind dem Konzil zu verdanken. Sie sind jedoch alle nicht vom Himmel gefallen, sondern Ergebnis eines Ringens der Bischöfe am Konzil. Ermöglicht wurden diese Anstöße durch eine wichtige theologische Weichenstellung: die bewusste Einlassung auf die Zeichen der Zeit. Johannes der 23. hatte sie bei der Ankündigung des Konzils gefordert. Umgesetzt findet sich dieses Konzept und seine weitreichenden Folgen schließlich in einem der letzten und wohl wichtigsten Konzilsdokumente, Gaudium et Spes.
Hier ist auch ein verändertes Konzept des Verhältnisses von Theologie und Pastoral leitend. Es ist nicht mehr so, dass die Theologie die Prinzipien vorgibt, die dann in der Pastoral einfach angewendet werden, sondern es ist so, dass die unterschiedlichen Orte von Welt selbst mit in die Bestimmung der Theologie hineingehören. Das hat weitreichende Folgen, insofern als das Dogma situativ und kommunikativ verflüssigt werden muss, um eben seine Relevanz angesichts sich verändernder Zeitverhältnisse zu behalten.
Gegen eine solche kommunikative Verflüssigung des Dogmas, das heißt gegen ein theologisches Ernstnehmen, zum Beispiel der Einwände des Atheismus, haben sich nicht zuletzt die traditionalistische Piusbruderschaft, sondern auch andere restaurative Kräfte in der Kirche immer wieder gewandt. So hat sich in den vergangenen Jahren ein handfester Streit entwickelt, berichtet der Wiener Dogmatiker Tück.
Die Debatte, wie das Konzil angemessen zu lesen ist, ist vor allem unter Benedikt dem 16. stark geführt worden, weil Benedikt versucht hat, die traditionalistische Piusbruderschaft wieder ins Boot zu holen. Die Piusbruderschaft hat die These vom Traditionsbruch vertreten und das Konzil inkriminiert. Demgegenüber wollte Benedikt deutlich machen, es handelt sich hier nicht um einen Bruch, sondern um eine Reform. Und ich glaube, man sollte diese Erneuerungspotenziale ganz entschieden verteidigen, denn sie haben uns die Öffnung in der Ökumene, die neue Haltung zum Judentum und zu den nichtchristlichen Religionen, aber eben auch die erneuerte Liturgie gebracht. Und das sind Früchte, die man nicht wieder missen wollte.
Es gibt aber auch Kritiker des Konzils, die unter anderem den Mitgliederschwund in der Kirche auf das Konzil und dessen Liberalität zurückführen. Ihnen könnte man entgegenhalten, dass es in den 16 Dokumenten, die das Konzil verabschiedet hat, viele Perlen gibt, die auch heute noch für eine Belebung der Glaubenspraxis relevant sein könnten.
Was vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, dass es auch viele Impulse zur Erneuerung des Glaubens gibt. Also etwa steht in der Mitte der Kirchenkonstitution eine Passage zur allgemeinen Berufung der Heiligkeit. Das klingt auf den ersten Blick etwas fromm, ist aber der Anstoß, quasi Abstand zu nehmen von einer Versorgung durch die Kleriker, sondern ist der Aufruf, dass jeder Laie dafür sorgen soll, einen entschiedenen christlichen Lebensstil zu finden. Und angesichts der Tatsache, dass die Säkularisierung voranschreitet und Kirche zunehmend zu einer qualifizierten Minderheit wird, sind hier durchaus auch spirituelle Impulse neu zu heben, die dazu führen könnten, dass die Strahlkraft des Christentums auch hierzulande wieder etwas an Fahrt gewinnt.
Doch auch im Blick auf aktuelle Krisenherde, Stichwort IS-Terror, bietet das Konzil laut Tück eine Antwort, nämlich den Auftrag an die Religionen, gemeinsam nach Allianzen für Frieden und Gerechtigkeit zu suchen.
Ich würde zwei Impulse hervorheben wollen, die es auch heute vorzuschreiben gibt. Das eine ist die dialogische Öffnung zu den nichtchristlichen Religionen mit dem Ziel, gemeinsame Allianzen für den Frieden und für die Gerechtigkeit in der globalen Welt zu bilden. Angesichts der dramatischen religionspolitischen Dimension ist das ein ganz entscheidender Auftrag. Und das zweite ist die Erneuerung der Liturgie, die eben eine sichtbare Frucht des Konzils ist.
Gemeint ist damit die Tatsache, dass Messen heute selbstverständlich auf Deutsch bzw. in den Landessprachen und nicht mehr in Latein gefeiert werden. Aber auch die neue Wertschätzung des Judentums in der Kirche, die sich etwa darin ausdrückt, dass die Texte des Alten Testaments in Gottesdiensten gelesen werden. Alles Früchte des Konzils. Und so wundert's auch nicht, dass Tück die vereinzelt aufkommenden Forderungen nach einem neuen Konzil ablehnt. Zu viel gibt es noch zu entdecken im Zweiten Vatikanum. Die Rezeption, sie ist noch lange nicht abgeschlossen.
Ein Konzil braucht es im Moment nicht, abgesehen davon, dass es vor 50 Jahren schon kommunikationspragmatisch äußerst schwierig war, über 2000 Bischöfe in der Konzilsaula zu versammeln und eine Geschäftsordnung zu kreieren, die ja, also aus einem solchen komplexen Dialogprozess dann auch konkrete Texte hervorgehen lässt. Das wäre heute noch einmal schwieriger, weil es inzwischen 4.000, 5.000 Bischöfe gibt.